In den Liedern, die wir gerade gesungen haben, da wurde uns vor Augen gemalt, was Gott will, nämlich die Beziehung zu uns und was er dafür getan hat, was er durch Jesus gemacht hat. Und was ich so super krass bei dem Ganzen, was da vor 2000 Jahren passiert ist, was ich da so super krass daran finde, wir haben einen Gott, der uns maximal überlegen ist. Und was macht dieser maximal überlegene Gott? Er begibt sich mit uns auf Augenhöhe, indem er Mensch wird in Jesus Christus. Er kommt auf dieselbe Stufe mit uns, um den Preis für unsere Sünden zu bezahlen. Da kommt zum Ausdruck, was das Wesen Gottes ist, nämlich Liebe durch und durch. Das ist seine innere Haltung, seine Einstellung uns gegenüber. Und dieses Wesen Gottes, das soll uns, als die, die an Gott glauben, die mit ihm leben, die Jesus nachfolgen, das soll uns als Gemeinde kennzeichnen. Es geht um Augenhöhe in dieser Predigt. Das, was ich gerade skizziert habe, wie unser Gott, der über uns steht, in Jesus zu uns auf Augenhöhe kommt. Im Grunde haben wir das eigentlich in unserem Alltag immer wieder vor Augen. Wir alle haben Eltern. Wir sind mal Kinder gewesen, oder? Wir haben selber Kinder als Eltern. Und wenn man sich so anschaut, die kleinen Kinder, die großen Erwachsenen, da ist ein gewaltiger Größenunterschied. Und letztlich entscheidet sich in unserem Herzen, wenn wir die Erwachsenen sind und uns ein Kind gegenüber ist, wie wir dieses Kind sehen. Ob wir auf das Kind von oben herabschauen, es belächeln, ist ja noch so jung, so unerfahren, hat ja keine Ahnung vom Leben. Ob wir uns überlegen fühlen, das Kind so gar nicht richtig für voll nehmen, es als naiv abtun. Das ist keine Herzenshaltung auf Augenhöhe, die ja in diesem Größenunterschied da deutlich wird. Das Spannende ist, wie könnte Augenhöhe aussehen bei so einem Größenunterschied? Ist es möglich? Ich finde auch. Es würde heißen, das Kind ernst nehmen, in seiner Welt, es respektieren und dem Kind wirklich das Gefühl geben, den Eindruck geben, ich nehme dich für voll mit dem, was dein Leben ausmacht. Ein Miteinander auf Augenhöhe, vielleicht trotz der Größenunterschiede, das ist es, was Jesus sich für unser menschliches Miteinander wünscht. Und da möchte ich mit euch in einen ersten Bibeltext schauen. Er steht in Matthäus 23, ab Vers 8. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu den Leuten, die damals mit ihm unterwegs waren: Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Denn einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Und niemanden auf Erden sollt ihr euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, der Messias. Der Größte unter euch aber soll euer Diener sein. Drei Beobachtungen möchte ich mit euch an diesem Text näher anschauen. Wenn es heute um Augenhöhe geht, aufschauen ist trotzdem angesagt, aber gegenüber Gott. Ich habe mal das in dem Text jetzt farblich hinterlegt, dass Gott uns in Jesus auf Augenhöhe begegnet. Das ändert nichts daran, dass er unser Gott ist und bleibt. Das ist wie bei Kindern, auch wenn die Eltern den Kindern auf Augenhöhe begegnen, wie klein die auch sind, es ändert nichts daran, dass sie ihre Eltern sind. Gott ist unser Meister, unser Vater, unser Lehrer. Ich verstehe den Text nicht so, dass wir als Kinder zu unseren Eltern nicht mehr Vater, zu unseren Vätern nicht mehr Vater sagen dürfen. Aber es geht um die Haltung, um dieses, ja, wie sehe ich den anderen? Stelle ich ihn nach oben, mein irdischer Vater, ich soll ihn ehren, es ist wichtig. Und trotzdem ist er auch nur ein Mensch und nicht Gott. Gott gegenüber tun wir sehr gut daran, ihm in der Haltung der Ehrfurcht und des Respekts zu begegnen. Wir tun gut dran, unserem Gott gegenüber aufzuschauen. Das Zweite aber, was an diesem Text auffällt, dass Jesus sagt, ihr seid untereinander Brüder. Geschwister, die stehen auf derselben Stufe. Da steht keiner über dem anderen, die sind gleichrangig. Jeder ist vollwertiges Mitglied in Gottes Menschheitsfamilie. Das sehe ich in dieser Formulierung drinstecken, dass wir vor Gott als Menschen absolut gleichwertig sind. Und dass deswegen für uns Menschen untereinander im Miteinander Augenhöhe das absolut Richtige ist. Aber was ist jetzt so mit den Unterschieden, die es halt eben auch gibt im Leben? Und das sehen wir auch in dem Text, im letzten Vers. Wem soll die Größe, die Überlegenheit, die vielleicht in der Größe drinsteckt, zugutekommen? Einem selbst? Ihr schüttelt den Kopf, ihr bei Zoom wahrscheinlich auch, nur ich sehe es nicht. Es soll dem anderen zugutekommen. Der Größte unter euch aber, er soll euer Diener sein. Da drückt sich dieses aus, wie Gott es sich gedacht hat im menschlichen Miteinander. Wo Unterschiede sind, soll das, wo einer privilegiert ist, mehr Möglichkeiten hat, wo er größer ist, dem anderen überlegen ist, das soll in Dienst genommen werden für den anderen. Diese Grundstruktur, was wir in dem Text von Jesus hier sehen, die findet sich auch in dem Bibeltext aus dem Epheserbrief, über den ich jetzt schon ein paar Mal gepredigt habe, in verschiedenen Auszügen, wo es immer um Wachstumshormone ging. Und ich habe heute die Predigt überschrieben, Wachstumshormon Augenhöhe. Das ist ein schönes Paradox, ja? Es trägt zum Wachsen bei, aber es soll halt eben auf Augenhöhe geschehen. Ich möchte jetzt mit uns in den Text Epheser 4 reinschauen. Epheser 4, Vers 7 und dann noch die Verse 11 bis 13. Da schreibt Paulus, einem jeden von uns aber wurde die Gnade gegeben nach der Maßgabe des Messias, also Jesus. Und er selbst, also Jesus, hat gegeben, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausbildung der Heiligen, zum Tun des Dienstes, zum Aufbau des Körpers des Messias, bis wir allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, wie ein ausgewachsener Mensch im Vollmaß der Fülle des Messias. In diesem Vers 11, da hebt Paulus einige besondere Aufgaben in der Gemeinde hervor. Besondere Dienste, spezielle Ämter, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Also Leute, die ja was Besonderes machen. Jetzt die Frage, sind die was Besonderes? Ja, irgendwo, ja. Und auch gleichzeitig, nein, sie sind es nicht. Auf der einen Seite, sie haben einfach eine bestimmte Funktion und offenbar ist die so wichtig, dass der Paulus sie hier besonders erwähnt. Und die Funktion ist, dass sie für die Ausbildung und die Ausrüstung der Gläubigen gebraucht werden, damit die mehr in ihre Bestimmung reinwachsen können. Aber das war es dann auch schon mit dem Besonderen, denn sie stehen mit den übrigen Gläubigen auf einer Stufe. Da ist ja auch dann die Rede davon, wir allesamt, da wird deutlich, das geht gar nicht drum, dass es jetzt so ein paar Herausragende gibt und die sind besser und die sind weiter und die sind toller und so, sondern wir sehen ja hier, es geht drum, dass wir allesamt in der Einheit des Glaubens zusammenwachsen, da hineinwachsen. Und was auch noch deutlich wird, finde ich auch sehr spannend in dem Textabschnitt, ihre besondere Bedeutung, die haben sie nicht aus sich selbst heraus, sondern sie haben es durch Jesus, nach seiner Maßgabe. Er hat die Dinge verteilt, die gebraucht werden, um seine Gemeinde vorwärts zu bringen. Wie geht es uns, wenn wir ja, so hören, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, was für eine Resonanz stellt sich da bei uns ein? Sind es so die Großen, zu denen wir aufschauen, ja, die hier vorne stehen, ob jetzt im Lobpreis oder bei der Predigt oder Moderation, gucken wir zu denen auf und meinen so, ja, die sind was Besseres, oder dass wir so denken, die, die da vorne stehen, die meinen, sie sind was Besseres. Und wir denken so, oh, 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 Leute, ihr überhebt euch aber auch ganz schön. Ich finde es immer wieder spannend, bei Unterschieden, die wir wahrnehmen, da so bei sich selber hinzugucken, bei mir selber hinzugucken, wie geht es mir eigentlich damit? Kann ich den Leuten auf Augenhöhe begegnen? Also es gibt Leute, da habe ich echt so ein bisschen Schwierigkeiten, die höre ich predigen oder erlebe die in bestimmten Situationen, dann denke ich, ich fühle mich nicht wohl. Da habe ich nicht so das Gefühl, da ist Augenhöhe, sondern da ist eine Überlegenheit. Die strahlen sowas aus, ja, so eine Tendenz vielleicht Richtung Selbstgerechtigkeit, Selbstherrlichkeit, ein bisschen von sich eingenommen sein. Da habe ich dann schon Schwierigkeiten mit, gebe ich zu. Und wenn es uns so geht mit Leuten, die im Vordergrund stehen, die was darstellen, die was, ja, eine besondere Aufgabe haben, dann heißt es nicht immer, dass es unbedingt an uns selber liegt, sondern vielleicht ist es tatsächlich ja auch ein Problem, das diejenigen haben. Denn wenn man eine besondere Funktion hat, eine besondere Begabung hat, dann ist man ja auch irgendwie aus der Masse herausgehoben. Und dieses Herausgehobensein, das macht ja auch was mit einem. Also ich stehe jetzt ein bisschen erhöht euch gegenüber, ja. Und ja, da ist schon ein gewisses Gefälle jetzt da und es ist irgendwie auch nicht schön, ja. Vielleicht für euch nicht, vielleicht für mich nicht. Und wenn man so erhöht steht, dann ist es schon die Gefahr, dass man sich vielleicht dann doch heimlich für was Besseres hält, für was Wichtigeres betrachtet, dass man sich irgendwie ein bisschen überlegen fühlt, doch heimlich unbewusst auf die anderen herabschaut. Also es kann schon sein, dass die Leute, die besondere Funktionen, besondere Ämter innehaben, dass da tatsächlich so eine Abgehobenheit so ein bisschen ist. Aber wenn ich mit so Leuten zu tun habe, wo ich so denke, da ist vielleicht nicht so viel Demut und Bescheidenheit, wie es vielleicht gut wäre, ist so ein bisschen eine Überheblichkeit, eine Überlegenheit, die ich spüre. Es kann auch sein, dass es gar nicht so ist, sondern dass da in mir was abläuft, was viel mehr mit mir was zu tun hat und weniger mit dem anderen. Denn dieses Bewerten, so taxieren, wer ist wie viel wert, das könnte man eigentlich heutzutage gut mit einer App auf dem Smartphone vergleichen. Wenn die installiert ist, dann läuft die einfach ab. Und dann fühle ich mich vielleicht überlegen oder unterlegen. Aber ich bin immer so ständig am Gucken, ja, wer ist besser, wer ist schlechter, wo sind die Guten, wo sind die Bösen, die Richtigen, die Falschen. So eine Einordnung von den Menschen in so verschiedene Kategorien. Und die werden dann mit Bewertungen verknüpft. Wenn diese App installiert ist, die stammt nicht von Gott. Die ist auf anderen Wegen in unser Denken, in unser Wollen, in unser Wahrnehmen reingekommen. Denn Gottes Konzept von Liebe, seine Idee von Beziehung, das ist Augenhöhe. Das ist genau das, was er uns mit Jesus vor 2000 Jahren vor Augen gemalt hat. Und da wird es gegenüber als gleichwertig angesehen, als gleichrangig, vollwertig, ebenbürtig. Und da passt dieses Abwerten des anderen oder das sich selber abgewertet fühlen, passt da nicht rein. Bei Gott sieht es da ganz anders aus. Selbst seinen Feinden gegenüber hat Jesus die Augenhöhe bewahrt. Das kann man durch die ganzen Evangelien sehen, was da vom Leben von Jesus berichtet ist. Und das ist ja dann in seinem Kreuzestod gegipfelt. Diese Bewertungs-App, von der ich gesprochen habe, es ist spannend mal zu gucken, ist die bei mir installiert? Diese Bewertungs-App, das ist im Grunde das Denkschema, das der Teufel in die Welt gebracht hat. Ein Einordnungsschema, wo wir eben versuchen, ja, uns selber als gut darzustellen, besser zu sein. Und wenn es uns nicht gelingt, dann versuchen wir die anderen vielleicht klein zu machen. Oder wir himmeln andere an und versuchen dann dadurch irgendwie uns auch gut zu fühlen, weil wir sagen, ja, der ist der Richtige und ich finde den gut und deswegen bin ich auch gut sozusagen. Ja. Das ist ein Denkschema, das kommt aus der gefallenen Welt. Und das Vertrackte ist, aus diesem Denkschema, wenn wir in das hineingeraten sind, kommen wir nicht alleine raus. Wir können uns jetzt nicht vornehmen, ich möchte jetzt auf Augenhöhe leben. Es funktioniert als Strategie nicht. Die anderen spüren das schon, ob das echt ist oder nicht. Was wir brauchen, um da rauszukommen, ist ein von Gott erneuertes Denken, ein von Gott erneuertes Herz, eine von Gott veränderte Sichtweise auf mich selbst und auf die anderen. Und da ist Gott wirklich der Einzige, der uns helfen kann, weil es letztlich um die Umgestaltung unserer ganzen Persönlichkeit geht. Dass wirklich ja, in unser ganzes Innenleben letztlich Gottes Konzept vom Menschsein und vom Miteinander reinkommt und das andere verschwindet. Ich habe festgestellt, Gott beginnt damit, da was bei uns zu verändern, indem wir anfangen zu begreifen, da gibt es dieses ungesunde Bewertungsschema. Das geht mir nicht damit gut und es geht anderen nicht damit gut. Dass wir irgendwo uns auf die Schliche kommen und begreifen, da finden eigentlich ständig Auf- und Abwertungen statt in unserem Denken. Da stelle ich mich mal kurz über einen anderen und schaue auf ihn herab oder ich schaue zu anderen rauf und werte mich vielleicht sogar selber dabei ab, dass diese Dinge in uns ablaufen. Und ich denke, es geht dann weiter, wenn wir plötzlich wirklich merken, diese Sachen finden nicht nur statt, sondern da steckt eine ungeheure Lüge dahinter. Nämlich diese Lüge, es gibt Menschen, die sind besser und es gibt Menschen, die sind schlechter. Wir sind alle Sünder. Wir ermangeln alle des Ruhms, den wir eigentlich bei Gott haben sollen. Die Anerkennung Gottes ist uns allen flöten gegangen. Aber Gott liebt uns trotzdem. Bei Gott gibt es da keine unterschiedlichen Kategorien mehr. Das hat er in Jesus gezeigt. Und Gott geht es darum, mit seinem Geist uns daran zu führen, dass wir eben erkennen, was da in unserem Denken schiefläuft, was das für Auswirkungen im Miteinander hat und dass wir begreifen, wir sind einer Lüge des Teufels auf den Leim gegangen. Wir haben da Bewertungskategorien geglaubt, die bei Gott so nicht stimmen. Und das Gute ist, wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir begriffen haben, da läuft was falsch in unserem eigenen Denken, dass wir dann anfangen können, mit Gottes Hilfe diese Lügen, die da in uns reingekommen sind, mit Jesu Hilfe zu entmachten und davon frei zu werden, durch Gottes Hilfe und durch seine Wahrheit. Anfang Mai hat Gott mich mit meiner Frau zu einem Eheworkshop geführt und bei diesem Eheworkshop wurde uns ein wunderbares Hilfsmittel Gottes vorgestellt, genau für diese Problematik. Die haben das so nett überschrieben, 1, 2, 3 und weg damit. Das fand ich sehr, sehr schön. Und die Schritte möchte ich euch jetzt hier noch zum Ende der Predigt vorstellen. Weil es sehr gut zu der Thematik passt, aber auch auf viele andere Lügen, eigentlich alle anderen Lügen auch anwendbar ist. Ich fand es auch sehr spannend, was die uns in diesem Ehe-Workshop gesagt haben. Das war mir bis dahin noch gar nicht so klar gewesen. Wir handeln mit Worten. Wir meinen ja immer nur, handeln ist, wenn ich was tue oder sowas, aber auch durch unsere Worte handeln wir. Und das kriegen wir mit, wenn uns jemand verletzt, dann hat er nämlich an uns gehandelt und uns richtig wehgetan. Oder wenn wir andere verletzen oder anderen gut tun, wir handeln mit Worten. Das, was wir sagen, das hat eine Macht, das hat eine Kraft, das bewirkt etwas. Zum Guten oder auch in die andere Richtung. Und deswegen, weil wir mit Worten handeln, haben die uns da bei dem Eheworkshop gesagt, ist es gut, bestimmte Dinge auch ganz klar und bewusst auszusprechen. Ist nicht nur im Kopf zu denken, sondern wirklich zu sagen, klar und deutlich. Und wenn man jetzt so eine Lüge erkannt hat, zum Beispiel die Lüge, dass ich denke, der andere ist was Besseres. Oder die Lüge, dass ich denke, ich sei was Besseres. Ja? Diese beiden Lügen, mit denen möchte ich das jetzt mal durchgehen. Dann zu sagen im ersten Schritt, ich nagle die Lüge an das Kreuz, der andere sei was Besseres. Das wirklich so auszusprechen. Ich nagle die Lüge an das Kreuz, der andere sei was Besseres. Oder wenn ich denke, ich wäre was Besseres und habe das als Lüge erkannt, ich nagle die Lüge ans Kreuz, ich sei was Besseres. Das Schöne an dieser Übung ist, an diesem Gebet, das ist mehr als eine Übung, das ist auch ein Gebet, dass ich bewusst auf Abstand zu der Lüge gehe, sage, ich will die nicht in meinem Leben haben, ich will die nicht in meinem Denken haben. Und mir gefällt es mit dem ans Kreuz nageln, ja, so richtig, wenn ich erschrecke über die Lügen, die der Feind in mich reinplatziert hat, mir so richtig vorzustellen, wie ich die ans Kreuz nagel. So richtig mit Schmackes, mich bewusst von ihnen zu trennen. Und das Kreuz ist der Ort, an den die Lügen gehören. Das ist der richtige Ort dafür. Das als ersten Schritt. Der zweite Schritt, da geht es in einer anderen Weise drum, auch die Lüge rauszuschmeißen. Dann zu sagen, ich breche jede bewusste und unbewusste Übereinstimmung mit dieser Lüge. Der andere sei was Besseres. Oder ich sei was Besseres. Ich breche jede bewusste und unbewusste Übereinstimmung mit dieser Lüge im Namen Jesu. Das fand ich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt bei dem Workshop. Denn so Lügen, wenn die in unser Leben kommen, dann glauben wir die ja. Und dann fangen wir ja an, damit zu leben. Und wir handeln entsprechend. Das macht was mit uns und auch mit den anderen, die das dann ja, abkriegen oder mitkriegen. Und das heißt, bei jedem Mal, wenn wir diese Lüge glauben und entsprechend agieren und handeln, dann festigt die sich wieder ein bisschen mehr in uns. Und wir im Grunde vermählen uns mit dieser Lüge. Wir werden eins mit ihr, sie wird ein Teil von uns. Und mit diesem Gebet, mit diesem zweiten Schritt, es sich einzugestehen, es Gott gegenüber einzugestehen, zu sagen, ich habe da mit einer Lüge kooperiert und das soll so nicht länger sein. Ich breche die Übereinstimmung, die da entstanden ist, in mir mit dieser Lüge. Dann der dritte Schritt. Auch Buße tun über der Verbindung mit dieser Lüge. Und Buße im Griechischen meint Umkehr. Das heißt, ich wende mich ab, wenn ich bislang hier so in die Richtung gegangen bin und da war die Lüge, dann sage ich jetzt so, Schluss ist und jetzt gehe ich in die Richtung. Ich will weg von dem, was der Feind an falschen Dingen in mein Leben reingebracht hat und an die ich geglaubt habe, die ich gelebt habe. und will mich Jesus zuwenden, in seine Richtung gucken, denn da ist das Leben, da ist die Wahrheit, da ist die Liebe zu finden. Und deswegen dann auch diesen Satz auszusprechen und ich tue Buße, ich wende mich ab, ich tue Buße über meiner Verbindung zu dieser Lüge, der andere sei was Besseres oder ich sei was Besseres oder was auch immer. Das sind diese ersten drei Schritte, das sind Sachen, die können wir tun, wenn Gott uns dahin geführt hat, dass wir erkannt haben, wir sind einer Lüge auf den Leim gegangen und die bestimmt unser Leben. Der vierte Schritt, der macht deutlich, dass wir es aber ohne Gottes Hilfe nicht hinkriegen. Und deswegen nochmal diese Bitte, wir haben getan, was wir selber tun können in dem Rahmen, was Jesus uns eröffnet hat. Und dann wirklich zu sagen nochmal hier, Vater, bitte schick die Lüge fort und säubere mich ganz von ihr. Dass Gott wirklich das rausnimmt, dass er uns reinigt, dass er das wegtut, dass er mit seiner Macht dafür sorgt, dass das wirklich immer mehr aus mir verschwindet. Und wenn man dann versucht hat, sich selber, soweit es geht, davon frei zu machen, Gott um Reinigung gebeten hat, was ist dann? Dann ist ein Freiraum entstanden. Dann sollte eigentlich die Lüge weitestgehend raus sein. Zumindest das, was erreichbar ist, was Gott da auch rausgeräumt hat. Und wenn ein Raum frei geworden ist, was ist dann ganz wichtig? Dass der wieder gefüllt wird, damit da nichts anderes dann da reinkommt, was da nicht rein soll. Und deswegen ist dann ein fünfter Schritt, den die uns da bei diesem Ansatz 1, 2, 3 und weg damit gezeigt haben, dass wir dann zu Gott sagen, Vater, was möchtest du mir anstelle dieser Lüge geben? Mein Vater, was hast du für mich? Was da jetzt rein soll in den Bereich, der frei geworden ist? Das heißt dann letztlich auf Empfang gehen, mal gucken, was von Gott so kommt, vielleicht irgendein Gedanke, ein Bibelwort, ein Liedvers, ein Bild, eine Erinnerung, ein Eindruck. Kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich habe mir am Anfang schwer getan, da was zu empfangen von Gott und habe gemerkt, nee, aber da kommt doch was. Und das Spannende bei unserem Gott ist, und das sehen wir ja in der Bibel, Gott hat immer was für uns, immer was Besseres für uns als das, was der Feind uns untergejubelt hat. Denn die Dinge, die uns der Feind gibt, diese Lügen, mit denen wir meinen, gut durchs Leben kommen zu können, die wenden sich letztlich gegen uns. Da wird nie was Gutes draus. Und was Gott uns gibt, das eröffnet immer eine Perspektive, das hat immer mit dem Leben zu tun, mit der Liebe zu tun, mit der Wahrheit zu tun. Ich bin gespannt. 4 Wochen ist es für mich ein bisschen Sommerpause hier und was ich dann vielleicht im September von euch mitkriege, ob ihr vielleicht diese 5 Schritte irgendwie habt anwenden können, ob da das, ja, was ihr da für Erfahrungen mitgemacht habt, ob euch das geholfen hat, das interessiert mich sehr. Es geht ja ums Thema Wachstumshormon Augenhöhe. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Gemeinde nicht gemeinsam werden wachsen können, auf Jesus zuwachsen können. Oder dass wir auch nicht aufeinander zuwachsen können in der Gemeinde, wenn da manche bei uns denken, sie seien was Besseres. Oder wenn manche bei uns denkt, die anderen sind was Besseres. Ich glaube ganz fest, dass wenn wir es schaffen, ein Miteinander auf Augenhöhe zu leben, dass daraus eine gesunde Gemeinschaft entsteht, untereinander und mit Gott. Dass wir untereinander, aufeinander zuwachsen können und auch auf Gott zuwachsen können. Und dass Jesus in all dem, was da passiert dann, in uns und durch uns immer mehr Gestalt gewinnen wird und wirksam wird werden können. Amen.